Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Mensch, Bürgermeister.
Heute mit Christopher Oter, Bürgermeister von Heldburg. Im Jahr 1865 ist einer seiner Vorfahren Bürgermeister in Ritschenhausen, Georg Wilhelm Oter. Christopher Oter sagt, das müsste mein Ur-Ur-Urgroßvater gewesen sein, vielleicht auch ein Ur mehr. Mehr als 150 Jahre später sitzt er selbst im Bürgermeisterbüro mit einem starken Weg. Mit 19 wird er in den Gemeinderat gewählt, mit 24 Bürgermeister, ehrenamtlich, 40 Stunden die Woche, neben dem Studium und politischer Arbeit für einen Abgeordneten im Wahlkreis. Heute hängt in seinem Büro ein Bild von Winston Churchill mit einem Satz, der ihn begleitet: If you're going through hell, keep going. Ich bin Olaf Brinkmann. Herzlich willkommen, Christopher Oter, beim Mensch Bürgermeister. Schön, dass Sie da sind.
Schön, dass ich da sein darf.
Herr Oter, fühlen Sie sich manchmal mit Ihrer Familiengeschichte verbunden, vielleicht sogar mit Ihrem Vorfahren? Oder ist das eher so eine schöne Erzählung?
In allererster Linie ist es natürlich eine schöne Erzählung, die bei der ganzen Geschichte, die man so in jungen Jahren dort mitgemacht hat, als man Bürgermeister geworden ist, sich gut angeboten hat, beziehungsweise da überraschenderweise auch reinkam. Und da ein Verwandter von mir heute in Ritschenhausen auch wieder Bürgermeister ist, ist die Erzählung umso toller.
Mit 19 im Gemeinderat, das ist ja alles andere als typisch. Wie haben denn die Menschen damals auf Sie reagiert?
Also da schwingt natürlich gerade im ländlichen Raum, aber wahrscheinlich auch überall eine gewisse Skepsis bei und sagt, was will denn der junge Kerl da oder was kann der denn schon an Lebenserfahrung mit einbringen? Aber vielleicht kann man da auch ein paar junge Aspekte deutlich mit ansprechen. Das habe ich natürlich auch versucht, aber ich habe natürlich auch insgesamt in den Themen versucht, dort gut mitzuarbeiten, und das hat mir auch Spaß gemacht, und deswegen bin ich auch in der Kommunalpolitik geblieben.
Genau, 5 Jahre später waren Sie in Hellingen Bürgermeister, ehrenamtlich, mit teilweise mehr als 40 Stunden Einsatz pro Woche. Wie kann das funktionieren, Herr Oter, 40 Stunden im Ehrenamt?
Das ist eine sehr gute Frage. Das ging natürlich nur in der beruflichen Kombination aus Studium und Arbeit für einen Bundestagsabgeordneten. Da hat es bei mir sehr gut reingepasst und deswegen konnte ich da auch viel realisieren. Das war mir auch persönlich ganz wichtig, weil wenn man mit 24 Bürgermeister wird, ist es ähnlich so wie mit 19 im Gemeinderat, bloß dass man dann die alleinige Verantwortung von vorne auch trägt. Und da sind die Leute natürlich auch skeptisch, was setzt der denn jetzt tatsächlich um und hat er uns zu viel versprochen? Und ich hoffe, ich habe damals nicht zu viel versprochen. Mein zentrales Credo war, weniger versprechen, aber mindestens 110% Power bei der Arbeit.
Power gab es auch bei der Wahl. 2014, ein besonderer Moment. Deutschland ist nämlich an dem Abend Fußball-Weltmeister geworden. Wie war denn das für Sie?
Genau, also ich bin Ende Mai gewählt worden und an dem Abend, bevor ich ins Amt gekommen bin, ist Deutschland tatsächlich Fußballweltmeister geworden. Ich hatte da schon meinen ersten Diensttermin quasi vorgezogen an dem Tag und da waren alle schon in heller Aufregung, wird es heute Abend was und so weiter. Und das war dann natürlich so stimmungsmäßig auch der perfekte Start, um dann am Montag in die neue Arbeitswoche zu starten und dann als Bürgermeister zu starten. Also diesen 13. und 14. Juli 2014, denn der ist dann natürlich untrennbar miteinander verbunden.
Damals waren Sie Bürgermeister von Hellingen, jetzt hauptamtlich von Heldburg. Wie sieht denn heute so ein typischer Tag aus bei Ihnen, oder gibt's das gar nicht?
Es gibt eigentlich nicht den typischen Tag. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch jeder andere Bürgermeister sagen, weil an einem Abend kommt der Anruf, wir haben heute ein Storchenpaar über dem Ort gesichtet, du musst jetzt was tun, weil wir brauchen da ganz dringend eine Nestmöglichkeit. Ja. Am nächsten Morgen hat irgendwo der Biber eine Straße durchbohrt, ja, und man muss sich darum kümmern. Also es passiert jeden Tag was anderes. Das macht es natürlich unglaublich vielfältig und auch spannend. Natürlich auch anstrengend, weil man für viele Dinge eben nicht gleich eine Lösung findet und viele Dinge einen auch jahrelang begleiten, aber es gibt eben auch kleine Dinge, wo man den Menschen eine Freude machen kann und das Leben ein Stück weit besser machen kann. Ich glaube, das ist auch so das Hauptanliegen von, ich denke mal, allen Kommunalen in ganz Deutschland. Wir wollen das Leben gänzlich für unsere Bevölkerung jeden Tag ein Stück verbessern.
Tierisch was los, würde ich sagen. Ja. Haben Sie denn bei den Störchen auch was hingekriegt?
Zumindest für die neue Saison. Also es ist wirklich gerade das aktuelle Brennerthema gewesen sozusagen. Und wir sind jetzt im Gespräch mit unserem Landschaftspflegeverband und mit der unteren Naturschutzbehörde und bekommen jetzt was hin, weil die Bürger sind da sehr dran interessiert, dass wir da was Gutes draus machen. Das war wirklich eine Sondersituation. Aber so tut sich immer wieder was Neues. Ich könnte Ihnen 10 andere Beispiele bringen. Es ist jeden Tag irgendwas. Und es ist eben nicht bloß das einfache Schlagloch sozusagen, was schnell zu schließen ist, sondern es sind auch teilweise sehr, sehr kuriose Dinge mit dabei.
Sie sagen, das ist ein Job, der wenig Freiraum lässt. Ihre Urlaubstage kann man an 2 Händen abzählen. Wie viel Urlaub haben Sie denn jetzt schon in diesem Jahr konkret gehabt bzw. eingeplant?
Da müsste ich jetzt direkt an den Kalender neben mich schauen. Ich war jetzt am letzten Wochenende tatsächlich mal ein paar Tage über den Feiertag weg. Aber insgesamt sage ich Ihnen jetzt mal im ersten Halbjahr, wenn das im ersten Halbjahr 5 bis 7 Tage insgesamt Urlaub waren, also wirklicher Urlaub, das heißt an Arbeitstagen frei zu machen, was schon außergewöhnlich ist, dann ist es viel aufs ganze Jahr, wahrscheinlich nicht mehr als 14 Tage.
Und wie schafft man es da oder wie schaffen Sie es, trotz dieser Belastung Ihre Kraft zu behalten?
Genügend Ausgleich im Alltag finden und dann muss der Job natürlich Spaß machen. Wenn man sich jeden Tag auf eine Arbeit begibt, die keinen Spaß macht, das wird auch jeder Arbeitnehmer in Deutschland so sehen, dann wird man das nicht mit viel Freude und vor allem nicht eine ganz lange Zeit durchhalten können. Mir macht mein Job große Freude. Das ist aus meiner Sicht auch kein Beruf oder einfacher Job, sondern schon ein Stück weit Berufung. Man muss schon so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Bürgermeister gehen in sich haben, um das auch durchziehen zu wollen. Und natürlich gibt es da auch immer schwere Momente. Und das ist wie in anderen Berufen, hat auch das Bürgermeister-Dasein so eine Komponente. Sie arbeiten 90% im Hintergrund, um dann am Ende 10% im Vordergrund zu sehen. Das ist ganz einfach so, aber so ist das ganze Leben und so ist es auch bei uns. Mhm. Aber man hat mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen zu tun, jeglicher Couleur, und man lernt unglaublich viel fürs ganze Leben dazu. Also ich kann ein Engagement in der Kommunalpolitik, egal in welcher Funktion auch immer. Es muss ja nicht immer der Bürgermeister sein, es kann ja auch eine Mitarbeit in Gremien sein. Ja. Kann ich nur jedem empfehlen, es ist sehr bewusstseinserweiternd.
Aber es gibt ja auch die schweren Momente, haben Sie gerade ja auch angesprochen. Wenn Sie abends nach Hause kommen und denken, heute war es wirklich schwer, Bürgermeister zu sein, fällt Ihnen da was ein? Wann ist es besonders schwer für Sie?
Bei schwierigen Entscheidungen natürlich. Man muss als Bürgermeister immer aus Sicht der Stadt, der Kommune entscheiden und was das Beste für die Stadt ist. Und man kann natürlich immer nur aus dem Status quo irgendwas heraus entscheiden. Und da passt aber dann auch gut Ihre Frage dazu, wie man sich da die ausreichende Kraft dazu holt. Da braucht man auch eine Familie, die das mitmacht. Eine Partnerin, die ich auch habe, die das Ganze mitgestaltet, die ja bei mir auch im Haus Standesbeamtin ist. Das passt ganz gut sozusagen. Deswegen wissen wir auch, wenn wir über gewisse Probleme sprechen, mit denen ich sie auch belasten kann, weil ich nicht tatsächlich Verschwiegenheit verordnet bekommen bei irgendwelchen Sachen, kann sie auch so ungefähr empfinden, wie das Ganze da in der Sachlage sich gerade abspielt. Deswegen auf der einen Seite, man braucht, um die Belastung auszuhalten, ein starkes familiäres Fundament, da kann man viel Kraft draus schöpfen. Und von der anderen Seite, es gibt immer wieder neue Aufgaben und daraus kann man auch eine Motivation ziehen, weil man hat ja so ein bisschen, ich sage mal, vielleicht auch einen beruflichen Ehrgeiz dann entwickelt, bestimmte Hürden unbedingt übersteigen zu wollen. Und das macht dann natürlich auch Spaß, wenn man dann sieht, man kann mit unkonventionellen Maßnahmen dann auch zum Ziel kommen und vielleicht schneller und besser zum Ziel kommen, als wenn man dem stromlinienförmig gefolgt wäre.
So, und wenn Sie mal Zeit für sich haben, gucken Sie gerne Fußball. Sie haben eine Dauerkarte bei Bayer Leverkusen. Wie kommt denn das, ein Thüringer, den es an Rhein und Ruhr zieht?
Das kann ich Ihnen gut erläutern, Herr Brinkmann, eine Frage, die mir schon oft gestellt wurde. Und zwar ist das 2022 eher durch Zufall passiert. Ich war in Nordrhein-Westfalen im Urlaub, weil ich mir noch ein paar andere kulturelle Dinge anschauen wollte, unter anderem auch mal die Dimension des Kohleabbaus in Deutschland, weil man immer viel davon hört. Wir sind weit davon weg und das Thema Energiewende bewegt uns ja auch in ganz Deutschland. Deswegen wollte ich einfach mal so die Größenordnung dort sehen. Und ich habe mir dort verschiedene kulturelle Dinge angeschaut. Neben Museen habe ich mir gedacht, du könntest doch jetzt eigentlich in dieser Woche, wenn du dort bist, dann nochmal zum Fußball gehen. Da habe ich tatsächlich in der ausgehenden Corona-Zeit tatsächlich Tickets beim letzten Saisonspiel von Bayer Leverkusen gegen Freiburg bekommen. Habe mir das Spiel angeguckt, war ein gutes Spiel. Bayer Leverkusen hat gewonnen, noch mit einem überragenden letzten Tor. Rudi Völler wurde verabschiedet von Bayer Leverkusen an diesem Tag. Und die Stimmung in dem Stadion hat mir so gut gefallen. Die Leute, die Fans waren freundlich. Es war wirklich eine angenehme, familiäre Stimmung, dass ich gesagt habe, Christopher, das machst du. Du brauchst einen Ausgleich. Sport interessiert dich schon immer. Du warst schon oft im Stadion, aber in Leverkusen noch nie. Und dort hat es dir gut gefallen. Versuch doch einfach mal da mit einer Dauerkarte reinzukommen. Und dann hast du dort auch einen regelmäßigen Ausgleich. Das hat sich dann tatsächlich so durchgezogen. Bin dann auch noch in der Vorsaison quasi dann Mitglied und Fan geworden, bevor Leverkusen dann auch Meister geworden ist. Schöne Geschichte. Ich habe dort jetzt einige gute Bekanntschaften im Stadion gemacht. Und wenn ich dann mal nicht mit der Dauerkarte zu Rande komme, dann habe ich da auch fleißige Abnehmer.
Wie oft nutzen Sie dann Ihre Dauerkarte?
Also ich versuche in der Saison schon 5 bis 7 Mal zumindest das hinzubekommen. Ich würde liebend gerne, wenn es denn klappt, zu Europapokalspielen gehen. Aber unter der Woche ist es natürlich bei dem Terminkalender noch schwieriger. Ich habe es schon ein paar Mal geschafft, frei zu schwimmen und das Ganze auf die Reihe zu bekommen. Aber es gehen effektiv 1,5 Tage auf jeden Fall drauf. Und da muss es halt gerade mal terminmäßig passen. Ansonsten geht natürlich die Arbeit immer vor.
So, und jetzt gehen wir aus dem Ruhrgebiet zurück nach Heldburg. Was macht denn Heldburg für Sie persönlich aus?
Also zunächst mal ist es meine Heimat. Ich komme aus dem Nachbarort, aus Hellingen, bin dort aufgewachsen, habe im Prinzip noch nie woanders gewohnt. Ich bin zum Studium gependelt nach Bamberg, habe mein Leben also hier verbracht. Es ist wirklich meine Herzensheimat auch. Man kennt sich hier. Es ist das Heldburger Unterland, das über 40 Jahre DDR quasi vom Rest der Republik abgeschottet war, Sperrgebiet, man kam nur mit Passierschein quasi hier rein und das prägt natürlich auch, das prägt die Gesellschaft hier, das macht die Menschen ganz besonders, das macht aber auch das Antlitz unserer Orte ganz besonders und hat da so einen gewissen, also wenn man dieser Diktatur was abgewinnen will, was Positives abgewinnen will, dann kann man sagen, es gab einen gewissen Konservierungseffekt, sowohl bei der Architektur als auch ein bisschen bei den Bräuchen, die wir noch heute leben. Deswegen ist meine Heimatstadt nicht nur meine bloße Heimatstadt, sondern es ist eine Bierstadt, es ist eine Ballonstadt mit der Thüringer Mundgolfiade. Mhm. Aber wir haben eben viele andere Dinge auch, die uns auszeichnen. Wir sind eine Fachwerkstadt, wir haben tolle Sportereignisse bei uns und wir haben unsere feste Held, unsere fränkische Leuchte, die über allem thront und die weithin sichtbar ist und eben auch unsere kulturelle Identität hier im Süden von Thüringen bis nach Franken, bis nach Coburg, das ist unsere Partnerburg, also die fränkische Krone und wir haben die fränkische Leuchte hier in Heldburg, die uns verbindet und die unsere Heimat so kennzeichnet und das ist eigentlich so das Gefühl, was es auch ausmacht und warum wir hier, ja, warum es für mich eine besondere Gegend ist und eben tatsächlich meine Herzensheimat ist.
So, jetzt müssen Sie einem luftfahrtbegeisterten Menschen mal erklären, was ist die Mundgolfiade bei Ihnen?
Das kann ich Ihnen gerne erklären. Das ist ein Heißluftballonwettbewerb mit dieses Jahr wieder weit über 30 Ballonen sozusagen. Wir hatten 2022 bei der 25., also beim Silberjubiläum, über 50 Wettbewerbsballone aus Deutschland und darüber hinaus zur deutschen Meisterschaft bei uns. Mhm. Wir sind also da durch eine gute Verbindung zum Ballonsportclub Thüringen in einem, ja, eigentlich Jahrzehnte geprägten Umfeld und richten diese Mundgolfiade aus. Jetzt mehr als Freizeitaktivität, weil die Auflagen für sportliche Veranstaltungen und die Hürden dafür sehr hoch gesetzt worden sind, sind ja dann Luftfahrtveranstaltungen und deswegen gehen wir eher in den Freizeitbereich, setzen das Ballonglühen bei uns quasi in den Mittelpunkt, was auch schon 2022 an dem Wochenende, wir haben 3.300 Einwohner circa, etwas weniger, 27.000 Besucher tatsächlich zu uns gelockt hat. Eine der größten Sportveranstaltungen in Thüringen.
Also es lohnt, nach Heldburg zu kommen. Was sollen denn die Menschen fühlen, die nach Heldburg kommen?
Ja, genau das Gefühl. Wir sind eine Stadt, in der Traditionen tatsächlich anfassbar sind. Unsere Kirmesfeste, die man vielleicht im Westen der Republik mit einem Jahrmarkt sozusagen identifizieren würde, sind bei uns ganz anders. Bei uns gibt es sogenannte Plankirmesveranstaltungen, an denen eben noch getanzt wird, auch traditionelle Tänze aufgeführt werden, in dem Trachten getragen werden, an dem traditionelle Musik gespielt wird und an dem eben auch die Leute zueinander kommen. Bei uns gibt es noch Backen und Brauen der alten Natur. Wir haben als Kommune 11 Backhäuser und 8 kommunale Brauhäuser. Also uns geht das Essen und Trinken auch in schlechten Zeiten niemals aus. Das ist schon mal ganz wichtig und so wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Und das versuchen wir natürlich auch in der Breite der Bevölkerung zu vermitteln und darüber hinaus auch den Touristen zu vermitteln. Wir haben die Feste Heldburg als Besuchermagnet mit dem Deutschen Burgenmuseum jetzt im 10. Jahr. Im September werden es 10 Jahre. Da kann man immer sehr gut im Besuch abstatten und wir haben natürlich auch im Moment noch in der Schwebe unseren Kurort, den kleinsten Kurort in Thüringen, Bad Kohlberg mit 125 Einwohnern und dort auch 3 Heilquellen, die bis 2023 auch im Rahmen von einer Rehabilitationseinrichtung in Betrieb waren. Seitdem haben wir dort etwas Stillstand, wir arbeiten aber gerade fleißig dran, dass wir dort wieder eine Nutzung bekommen. Also bei uns ist das Motto spannend und entspannend, das steht auch auf unserem Flyer und so wollen wir es auch leben.
So, jetzt habe ich Hunger und Durst. Sie sagen, in der Kommune, Herr Otter, wird Leben gemacht. Was meinen Sie damit genau? Ist es das, was Sie gerade erzählt haben, oder ist es noch mehr?
Ja, das ist natürlich der gesellschaftliche Zusammenhalt, der hier sehr gut ausgeprägt ist. Wir haben über 50 Vereine bei uns in der Stadt und sind da sehr gut vernetzt und helfen auch uns, wo es geht. Also die Hilfsbereitschaft ist riesengroß und vor allem auch die Herzlichkeit bei uns. Das ist was, was mir von außen immer wieder gespiegelt wird. Zu mir kamen schon Baufirmen, die haben zu mir gesagt, Herr Otter, ich kann es gar nicht glauben, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Meine Bauarbeiter, die kommen gerne zu Ihnen, weil die bekommen von den Nachbarn, wo die jetzt gerade Straße bauen, Frühstück, Mittag und auch noch Kaffee. Die werden also rundum versorgt. Und bei uns sind halt die Leute auch froh, wenn was nach vorne geht und wenn was nach vorne entwickelt wird, gemeinsam nach vorne entwickelt wird. Ja. Und das spürt man dann, glaube ich, auch bei den verschiedensten Dingen. Wir sind natürlich auch in einem ländlichen Raum. Das heißt, man ist auch grundsätzlich erstmal konservativ und vorsichtig geprägt bei vielen Neuerungen, die es gibt. Aber da braucht man eben auch die ausreichende Überzeugungskraft, möchte ich es jetzt mal nennen, um die Leute dort behutsam mitzunehmen und ganze Dinge immer von vorne zu entwickeln. Das ist aber, glaube ich, auch, man kann es abstrahieren, es ist überall so. Es müssen sich eben neue Ideen auch an der einen oder anderen Stelle durchsetzen. Die werden sich durchsetzen, wenn sie einfach die Schlagkraft haben. Und wenn man hier die ein oder andere Veranstaltung neu etablieren will, was wir auch schon gemacht haben, wir haben das Stadtfest 2023 wiederbelebt hier, gemeinsam mit einem Foodtruck-Festival, was wir dort an Land gezogen haben, für unsere Größenordnung auch, denke ich, sehr ungewöhnlich. Aber wir haben damit viele, viele Menschen in unsere Stadt gelockt und haben den MDR-Sommernachtsball ausgerichtet, nochmal 2023, hatten da zwei große Highlights nacheinander, die ich mit einem relativ kleinen, bescheidenen Team über die Bühne bringen musste. Also insofern, wir versuchen immer an allen Ecken und Enden zu wirken und das Leben auch im ländlichen Raum lebenswert zu machen. Es geht aber immer nur gemeinsam.
Stichwort Vertrauen. Sie glauben, wenn das Vertrauen vor Ort hoch ist, haben Sie uns im Vorgespräch erzählt, dann stärkt das die Demokratie insgesamt. Was braucht es denn dafür aus Ihrer Sicht?
Also für Vertrauen ist, glaube ich, Authentizität und Ehrlichkeit der Anfang. Und da sind wir, glaube ich, hier bei uns in der Stadt auch immer in einem besonderen Umfeld und können dort gut mit punkten, weil bei uns in aller Regel man sich per Du noch die Wahrheit ins Gesicht sagt. Und es ist auch manchmal hart und da geht's auch in der Diskussion hart zur Sache. Man muss dann immer darauf achten, dass die Sachlichkeit nicht auf der Strecke bleibt, aber es soll natürlich auch alles ausgesprochen werden. Deswegen der Austausch, das Miteinander, aber eben auch der offene und ehrliche Austausch, so möchte ich es mal nennen. Und dass man auch als verantwortliche Person vorneweg tatsächlich authentisch ist, dass man greifbar ist und dass man präsent ist, das ist für die Leute ganz wichtig und das stärkt auch die Demokratie vor Ort. Und letzten Endes sollten wir uns immer an den Satz von Adenauer auch erinnern, dass die Keimzelle der Demokratie die Familie ist, aber die ist auch die Kommune. Und die Kommune ist im Prinzip die große Familie und alle Kommunen sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, weil wir Tag für Tag, denke ich, die Probleme auch als erstes lösen müssen. Die kommen bei uns auf und man kann sich da nicht wegducken oder sagen, ich kümmere mich jetzt in 3 Wochen darum, sondern das ist eben ein sehr direkter Umgang und den schätze ich eigentlich auch.
Sie sind 1990 geboren, im Jahr der Wiedervereinigung. Wie viel bedeutet Ihnen das?
Ja, das ist für mich schon so ein signalgebendes Zeichen. Also für mich bedeutet die Wiedervereinigung im Prinzip alles. Das, was meiner Elterngeneration sozusagen verwehrt geblieben ist, darf ich ausleben. Ich hätte nie in Bayern studieren können oder meinen Zivildienst ableisten dürfen und wundervolle Menschen auch auf der bayerischen Seite kennenlernen dürfen, mit denen wir ein sehr inniges Verhältnis haben, wenn 1990 nicht tatsächlich die mutigen Bürger in vielen Städten der ehemaligen DDR auf die Straße gegangen wären und ebenso kluge Politiker das Ganze dann 1990 eingetütet hätten und die Wiedervereinigung in so kurzer Zeit auf die Beine gebracht hätten. Wenn dieses historische Ereignis und dieses Momentum nicht genutzt worden wäre, dann hätten wir, glaube ich, viel versäumt in unserem Land bei allen Dingen, die man aussetzen kann. Aber diese Entscheidung war Gold wert für den Zusammenhalt in unserem Land und vor allem auch für die darauffolgende Entwicklung unserer wirtschaftlichen Stärke. Und für mich ganz persönlich ist es eine ganz wichtige Geschichte, weil ich bin nun mal in der Grenzlandschaft groß geworden und da betrachtet man eben auch Grenzen ganz anders. Die sind da viel mehr in der Wirklichkeit, in der Lebensrealität. Und deswegen hat mich das, denke ich, enorm geprägt und hat mir eben Chancen eröffnet, für die ich sehr, sehr dankbar bin.
Und Sie haben es gesagt, Sie haben in Bamberg studiert. Was haben Sie denn studiert?
Ich habe Politikwissenschaften und dann neueste Geschichte noch studiert. Und ich sag mal, die beiden Studiengänge verbinden einen natürlich dann mit der Zeitgeschichte auch nochmal enorm.
Genau. Jetzt gehen wir mal gedanklich in die Mensa. Herr Oter, was haben Sie denn am liebsten in der Unimensa gegessen?
Also es gab in der Bamberger Mensa, das kann ich Ihnen sagen, sehr, sehr gutes Essen. Also ich glaube, da gibt es Mensen, in denen man nicht so gut speisen kann. Mhm. Es war sehr abwechslungsreich. Aber ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn ich es mir aussuchen kann, dann würde ich auf jeden Fall immer zu Wiener Schnitzel tendieren.
Da bin ich dabei. Wenn Sie einen Tag lang mal nicht Bürgermeister wären, angenommen, ich würde sagen, so, morgen, Herr Oter, sind Sie alles aber kein Bürgermeister, sondern einfach nur Bürger von Heldburg. Was würden Sie an diesem Tag machen?
Dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, dass ich Bürger in der Stadt Heldburg sein kann und dass es mir wahrscheinlich gut geht. Und ich sage, ich beantworte es Ihnen ganz innovativ, einmal andersrum. Ich würde auf jeden Fall nicht dem Bürgermeister sagen, was er zu tun und zu lassen hat.
Klare Botschaft. Hinter Ihnen sehe ich mit ernstem Blick an der Wand Winston Churchill, ein Bild von ihm, mit dem Satz "If you're going through hell, keep going." Ich habe es eingangs schon gesagt. Was bedeutet Ihnen dieses Zitat, dieser Satz?
Ja, großartiger Satz von einem großartigen Menschen, hochintelligenten Politiker und vor allem auch einem Strippenzieher à la Bonheur, was dieser Mann sozusagen politisch hinter sich gebracht hat. Da kann man wirklich sagen, der ist bestimmt nicht nur durch eine Hölle gegangen. Deswegen ist das für mich bei der Auswahl des Bildes ganz bewusst gewählt gewesen, weil jegliche politische Arbeit und auch die Arbeit als Bürgermeister, die oftmals gar nicht politisch ist, sondern vielleicht auch mehr einen Verwaltungstouch hat oder auch den Touch des Machers sozusagen oftmals hat oder beigeschrieben bekommt, das bedeutet, man muss auch öfters durch Talsenken gehen, man muss durch die Hölle gehen, manchmal, ohne das mit Winston Churchill und in der Erinnerung aus dem Zweiten Weltkrieg vergleichen zu wollen. Ich glaube, das ist, kann man nicht miteinander vergleichen, aber man muss durch schwere Zeiten gehen, dann weiß man umso mehr zu schätzen, wenn man dort rausgekommen ist, hat es überstanden und hat tatsächlich wieder ein Projekt, eine Aufgabe nach vorne gebracht, was das bedeutet, was für Arbeit dahinter steckt, und man kann sich, glaube ich, auch gut in viele, viele Menschen und Biografien einfühlen, die ähnlich anspruchsvolle Tätigkeiten haben und ausführen müssen und mit viel, sage ich jetzt mal, Fingerspitzengefühl mit Menschen umgehen müssen. Deswegen sage ich, dieser Satz ist ein Stück weit sinnbildlich. Man muss einfach immer weitermachen. Das ist, denke ich, schon auch ein Wert, der mir ganz persönlich sehr wichtig ist.
Und wenn Sie jetzt 10 oder 20 Jahre nach vorne schauen, was wünschen Sie sich für Heldburg?
Ich wünsche mir, dass wir eine prosperierende Stadt sind, mit einer besseren wirtschaftlichen Situation, als es im Moment der Fall ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ohne eine bessere wirtschaftliche Situation, vielleicht auch aus der eigenen Kraft heraus, ist es aus meiner Sicht unmöglich, die Zukunftsaufgaben von der Kommune zu managen. Wir haben über 120 kommunale Gebäude, wir haben zig hunderte Liegenschaften, die zu bewirtschaften sind. Damit gehen Pflichtaufgaben einher, es gehen auch freiwillige Aufgaben einher. Wir müssen Kindergärten unterhalten, wir sollen Straßen unterhalten. Bei einer Kommune mit 112 Quadratkilometern Fläche eine unglaubliche Aufgabe, das alles stemmen zu können und am besten natürlich gleichzeitig gut zu machen. Deswegen Stück für Stück weiterarbeiten, den Investitionsstau nicht weiter anwachsen lassen. Das ist auch eine Aufgabe, die die Politik als Großes immer von den Kommunen mit aufbekommt. Wir brauchen die finanzielle Handlungsfähigkeit, weil bei uns vor Ort, Sie hatten es vorhin schon gesagt, Leben ausgestaltet wird, Leben greifbar wird und Politik auch realistisch anfassbar vor Ort ist. Deswegen brauchen wir auch die finanziellen Möglichkeiten, um dort nach vorne arbeiten zu können. Wir sollten in 20 Jahren auf jeden Fall touristisch noch besser aufgestellt sein als jetzt. Wir sollten unsere Attraktivität steigern in dem Bereich, aber wir sollten auf jeden Fall unser eigentümliches, ja, traditionelles Dasein, unsere Werte, unsere Traditionen nicht über Bord werfen, sondern die sollten wir uns wirklich behalten, weil die haben uns über Jahrhunderte zu dem gemacht, was wir heute sind. Und deswegen sollten wir daraus auch die Kraft schöpfen für die kommenden Jahrzehnte.
Und ich glaube, was die touristische Attraktivität angeht, da haben Sie jetzt ganz viel tolle Werbung gemacht für Heldburg.
Sehr gut.
Zum Schluss, Herr Oter, wenn Sie heute nochmal den 19-jährigen Christopher treffen könnten, was würden Sie ihm sagen?
Ich würde ihm auf jeden Fall sagen, durchhalten, dranbleiben, starke Nerven behalten und nicht die Freude daran verlieren, jeden Tag die Heimat ein Stück besser zu machen.
Wundervolle Worte zum Schluss. Herr Oter, ganz, ganz lieben Dank für das spannende Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war Mensch Bürgermeister. Ich bin Olaf Brinkmann und liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind.